Treffpunkt Eine Welt bei Radio Darmstadt. Internationale Themen bei Radar.
Guten Abend im Treffpunkt Eine Welt bei Radio Darmstadt auf 103,4 MHz. Die Konferenz in London ist gerade vorbei, die Konferenz zum Thema Afghanistan, zur Zukunft Afghanistan. Und das ist auch das Thema unserer heutigen Sendung. Das Darmstädter Friedensforum ist im Studio vertreten mit dem Josef Röse an der Technik, der Regina Hagen, die hier rechts neben mir steht. Und wir haben einen Gast im Studio.
Ja, Thomas Giebauer, hallo.
Ja, hallo. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind bei uns im Studio. Und Sie kommen von der Gruppe Medico International, von dem Verein Medico International. Sie sind von Hause aus Psychologe, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja,
das trifft zu.
Und Sie haben ursprünglich auch initiiert die internationale Kampagne gegen die Ächtung der Landminen, die 1997 auch mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde.
Ja.
Ja, freut uns sehr, dass Sie hier sind. Sie sind auch ein Kenner Afghanistans und können da auch aus erster Hand erzählen. Deswegen wird das, denke ich, ein sehr interessantes Gespräch werden.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, bitteschön. Vielleicht zu Beginn, wie haben Sie zu Medico International gefunden?
Das war relativ einfach. Ich habe Psychologie studiert in Frankfurt und musste danach Zivildienst machen. Den habe ich dann bei Medico abgeleistet. Das hat mich so begeistert und so in den Bann gezogen, dass ich gesagt habe, hier bleibe ich. Und das ging damals, es war möglich. Und so bin ich eben seit jetzt über 30 Jahren bei Medico.
Ach ja, Medico ist, glaube ich, in den 60er Jahren entstanden, 1968, wenn ich das richtig sehe, so im Zusammenhang mit dem Vietnamkrieg.
Das waren zwei Anlässe, Vietnam und Biafra, der Biafra-Konflikt. Mhm. Damals ist ja erstmals letztendlich über das Elend von Kriegen und von Hungerkatastrophen hier berichtet worden, in Echtzeit. Also die Wohnzimmer waren sozusagen jetzt auch zum Kriegsschauplatz geworden, haben sich Leute engagiert, auch in Frankfurt Bürgerinnen und Bürger, die meinten, sie wollten etwas mehr tun, als nur dagegen auf den Straßen zu protestieren. Und sie haben dann Ärztemuster gesammelt, Medikamente, waren sehr erfolgreich und haben innerhalb von wenigen Tagen ganze Flugzeuge damit füllen können, nach Biafra und Vietnam geschickt. Das war der Ursprung von einer Organisation wie Medico, die heute sehr professionell arbeitet.
Medico ist ein bisschen eine andere Hilfsorganisation. Euer politischer Anspruch ist anders als der zum Beispiel vom Roten Kreuz oder von den Maltesern, wenn ich das richtig interpretiere. Würdest du mal sagen, wie sich vielleicht eure Arbeit und euer Anspruch in diesen 30 Jahren geändert hat und was euch von anderen unterscheidet oder was heute euer Anspruch und euer Spezifikum ist?
Hat sich sehr verändert von damals. Also diese Art von Arbeit, die ich gerade geschildert habe, die tun wir schon seit vielen, vielen Jahren, eigentlich Jahrzehnten nicht mehr. Wir streiten für das Menschenrecht auf Gesundheit. Wir haben einen sehr politischen Begriff von Gesundheit. Wir wissen, dass Gesundheit eben von sozialen Faktoren abhängt. Es ist mehr eine Frage des Einkommens, des Zugangs zu Land, von Wohnverhältnissen, von ausreichender Ernährung, von der Respektierung von Menschenrechten, von lebendiger Kultur. Und nur in zweiter Linie letztendlich von den Dingen, die sich um Krankheit kümmern, also Ärzten, Krankenpflegepersonal, Medikamente, Krankenhäuser. Das ist alles wichtig, aber um Gesundheit zu fördern, muss man auf dieser politischen Seite arbeiten. Das tun wir seit vielen Jahren mit unterschiedlichen Projekten in unterschiedlichen Ländern und unterscheiden uns insofern auch von Organisationen, die sich jetzt im engeren Sinne wie die Ärzte ohne Grenzen zum Beispiel um die, das Bekämpfen von Krankheiten kümmern.
Medico hat sich auch immer als politische Organisation verstanden, die eben auch die politischen Hintergründe auch thematisiert und dazu auch Stellung nimmt.
Wir versuchen beides zu machen. Wir versuchen den Menschen, die uns begegnen, natürlich auch dann Unterstützung im Krankheitsfalle brauchen, Hilfestellungen zu geben. Und das, was Sie schon erwähnt hatten, die Landminenkampagne ist ein exemplarisches Geschehen dafür. Also natürlich haben wir den Kriegsopfern, die jetzt in Lateinamerika zum Beispiel zu beklagen waren, geholfen, indem wir ihnen Prothesen gegeben haben oder Wiedereinkleidungshilfen, um ins soziale Leben zurückzufinden. Aber wir haben gleichzeitig gesagt, aus Gründen der Prävention ist es wichtig, diese Waffe, die diese Schäden anrichtet, für diese Katastrophe verantwortlich ist, zu ächten, zu bannen und haben dann mit wenigen Mitstreitern damals, wir waren gerade 5 Leute, die in New York zusammensaßen, in Washington zusammensaßen und gesagt hatten, wir wollen jetzt so eine Kampagne ins Leben rufen, die diese Waffe verbietet. Und das Ergebnis ist, dass es wir geschafft haben, innerhalb von wenigen Jahren ein solches Verbotsabkommen durchzusetzen. Und das hat natürlich eine ganz andere Wirkung jetzt auf die Situation in den Ländern. Die Minen werden geräumt. Das ist sozusagen Prävention im besten Sinne, also Vorbeugung. Menschen kommen gar nicht mehr in Kontakt mit dieser Waffe. Mhm. Und das ist eine Art von Hilfestellung, die wir dann gerne machen wollen.
Ja.
Das ist so ein exemplarisches Beispiel. Du hast selbst vorher gesagt, ihr seid in sehr vielen Projekten und in sehr vielen Ländern vertreten. Kannst du mal die Bandbreite so ein bisschen abstecken, einfach indem du mal Stichworte gibst, wo ihr aktiv seid und was ihr dort macht?
Also heute sind es etwa 25 Länder, in denen wir aktiv sind, und das sind ungefähr 60 bis 70 Projekte, kleinere wie größere. Und das fängt an eben von Minenräumen in Afghanistan, die Bereitstellung von Hilfen, um eine Prothesenversorgung in Salvador zu machen. Das sind Projekte, die sich mit der Landlosenbewegung in Brasilien beschäftigen. Das ist die Hilfe von Menschen, die in Nicaragua landlos sind und sich wieder ansiedeln und dann sowas wie eine eigene Existenz schaffen können. Das sind Projekte zur Betreuung von Jugendlichen in Südafrika, wo es um die AIDS-Bekämpfung letztendlich geht, wo wir versuchen, mit den Jugendlichen zu arbeiten, dass die Männerrolle angegriffen wird sozusagen, mhm, und sie mal ein bisschen anfangen, darüber nachzudenken, dass vielleicht die Sexualität nicht erkämpft werden muss, sondern dass man die auch leben kann in Kontakt mit den Mädchen und so weiter. Also es sind ganz unterschiedliche Maßnahmen, die alle dieses große Ziel verfolgen, die gesundheitliche Lage von Menschen zu verbessern.
25 Länder mit 60 Projekten, das klingt nach einer Mammutorganisation. Seid ihr so groß?
Wenn man es genau nimmt, ja. Aber wenn man unsere Bürostruktur ansieht in Frankfurt, dann sind wir 25 Leute. Wir sind ein eher kleiner Verein, wenn man auch das finanziell betrachtet. Es sind 10 Millionen, die unser Haushalt beträgt. Aber wenn man schaut, wie wir arbeiten in der Welt, dann wird es relativ groß. Weil wir sind natürlich in all den Jahren sehr stark jetzt vernetzt. Wir sind Teil eines sogenannten People's Health Movement. Das ist eine Vereinigung, weltweit aktive Vereinigung von kritischen Ärzten und Gesundheitsinitiativen, die den gleichen Ansatz verfolgen wie wir und wo wir ein Teil einer weltweiten solidarischen Struktur sind. Und wenn man das alles rechnet, wie viele Menschen dann am Ende zusammenkommen, dann sind das Tausende, Zigtausende von Leuten, die in der gleichen Sache arbeiten, und dann wird daraus eine sehr starke Organisation.
Ihr seid auch sehr stark darauf orientiert, mit Gruppen vor Ort zu arbeiten, wenn ich das richtig verstehe, dass also die Hauptinitiative immer von den Menschen aus dem Land selber gemacht wird und ihr mehr die Unterstützer dieser Initiativen seid. Ist das so richtig?
Es ist ein Prinzip von uns, dass wir sagen, wir wollen jetzt nicht selbst eingreifen, indem wir die Dinge bestimmen, sondern immer mit Partnern arbeiten. Wir entsenden auch nicht jetzt Gesundheitspersonal, wie das andere Organisationen tun, sondern reagieren auf das, was vor Ort geschieht und wo wir schon auch von uns aus ein bisschen auswählen, wo können wir uns jetzt sinnvoll einklinken, also wo sind Partner, mit denen wir etwas gemeinsam in unserem Sinne bewegen können. Das ist schon klar, aber es sind immer die Leute selbst vor Ort, die etwas tun. Das ist das wichtigste Prinzip, weil es gibt genügend fähige Menschen in den Ländern des Südens. Es ist nicht notwendig, also unsere Expertise im personellen Sinne dorthin zu schicken.
Mhm. Ja, ganz interessant.
Würdet ihr eure Arbeit im weiteren Sinne als das bezeichnen, was hier immer unter Entwicklungshilfe läuft?
Naja, das Problem der Entwicklungshilfe ist der Name als solche. Was heißt denn eigentlich entwickeln? Ja, viele Dinge, das stellen wir jetzt gerade fest, sind in Ländern des Südens durchaus schon weitgehend entwickelt. Und es ist eher das Problem, dass ihnen etwas vorenthalten wird. Also, dass man für einen Ausgleich sorgen müsste. Es sind nicht Strukturen, die nicht existent sind. Und man könnte auch darüber nachdenken, zum Beispiel sehr viel an Entwicklungsarbeit hier im eigenen Lande zu leisten, an Bewusstseinsbildung, zu einem Verständigungsprozess und zu einem sozialen Ausgleich im globalen Maßstab zu kommen. Das ist sicher anders. Der Begriff der Entwicklungshilfe ist ein bisschen anrüchig an der Stelle. Dahinter steckt natürlich schon auch die Notwendigkeit, dass es nach wie vor wichtig ist, sowas wie einen Mitteltransfer zu leisten. Wir müssen schon auch Geld bereitstellen, damit Menschen im Süden etwas tun können. Aber es ist nicht jetzt, dass sie nicht wüssten genau, was sie tun sollten.
Das heißt, ihr würdet eher nach diesem Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe verfahren?
Das ist eigentlich ein guter alter Grundsatz, auch wenn der x-fach missbraucht worden ist in der Darstellung. Aber heute spricht da kaum noch jemand drüber. Das ist sehr interessant. Aber ich würde ihn trotzdem nach wie vor hochhalten wollen.
Ja, vielen Dank. Wir werden gleich im nächsten Redeabschnitt eingehen auf die Projekte, die Medico in Afghanistan macht.
Wir sind im Treffpunkt Eine Welt bei Radio Darmstadt, heute gestaltet vom Darmstädter Friedensforum. Unser Studiogast ist Thomas Gebauer von Medico. Du hast bereits ein bisschen berichtet, was Medico ist und welche Arbeit ihr macht. Wir hatten dich speziell hierher eingeladen, weil wir dich gehört hatten auf einer öffentlichen Veranstaltung hier in Darmstadt, wo du zum Thema Afghanistan geredet hast, wo Medico auch aktiv ist. Und das fanden wir so spannend, dass wir gesagt haben, das wollen wir gern mit denen teilen, die nicht dabei sein konnten. Was macht Medico in Afghanistan?
Wir sind schon einige Jahre in Afghanistan aktiv, anfangs eher mittelbar. In der erwähnten Kampagne zum Verbot von Landminen haben wir mit afghanischen Organisationen intensiv zusammengearbeitet, um dieses politische Ziel, das Verbot, zu erreichen. Afghanistan ist ein heftig vermintes Land. Seit vielen Jahrzehnten herrscht ja dort Krieg und insofern gibt es unglaublich viele explosive Kriegshinterlassenschaften. Und als dann 2001 die neue Situation eintrat mit der Intervention der westlichen Mächte, da haben wir von unseren Partnern gehört, dass sie doch ganz gerne auch mit uns praktisch zusammenarbeiten würden vor Ort. Dann sind wir da hingefahren. Ich war dort 2002, kurz nach der Bombardierung von Afghanistan, und wir haben vereinbart, sie zu unterstützen im Bereich der Minenräumung. Das sind afghanische Nichtregierungsorganisationen, also keine staatlichen Strukturen. Es sind Leute, die außerordentlich qualifiziert sind, wahrscheinlich qualifizierter als viele andere Menschen, die mit Minenräumung zu tun haben in der Welt, weil sie das große Problem haben und die Erfahrungen sammeln mussten, damit zurechtkommen mussten, ohne dass ihnen jemand von außen helfen konnte, viele Jahre lang. Und die Organisationen, die wir heute fördern, das sind Organisationen, die viele hundert Mitarbeiter haben. Wenn man dann auch schaut, dass dann meistens Familien dran hängen mit mehreren Mitgliedern, da sind es tausende von Leuten, die von dem, was wir dort mit ihnen gemeinsam machen, auch existieren.
Dann machen die das richtig als Hauptberuf sozusagen? Ja,
das sind hauptberufliche Minenräumer. Die eine Organisation heißt Mine Dog Detection Center. Das ist ein Minenhunde-Aufspürzentrum übersetzt. Die arbeiten also mit dem Einsatz von Minensuchhunden.
Und ja, das kann man im Internet ganz schön sehen. Da gibt es auch Fotos, habe ich wahrgenommen. Also wer Lust hat, kann auch mal ins Internet gehen,
super,
sich das anschauen. Ja.
Das ist eine wirklich wichtige Arbeit und ist außerordentlich eindrücklich. Ich war mehrfach dort und habe mir das angeschaut. Die machen das auf einem hohen professionellen Standard und sind imstande, also eben Minen zu räumen, ohne dass jetzt Gefahren für sie selbst entstehen. Das sind in der einen Organisation 600 Minenräumer plus Fahrer plus allem drum und dran. Also das sind große Organisationen, die seit vielen Jahren das betreiben und allerdings auch große Schwierigkeiten haben, weil die Minen in Afghanistan praktisch überall liegen. Es sind zigtausende, Millionen, die geräumt werden müssen. Aber diese Arbeit ist absolut notwendig, sozusagen als Voraussetzung, überhaupt Entwicklung in Gang zu setzen. Wenn man sich überlegt, dass eben systematisch damals vermint worden ist, um den während dieser Bürgerkriegssituation zwischen den Mujahedin-Fraktionen, die sich gegenseitig bekriegt haben, um dem Gegner jeweils die Möglichkeiten zu nehmen, sich entfalten zu können, sind ganze Landstriche vermint, es sind die Wasserstellen vermint, es sind Straßen vermint, es sind die Weideflächen vermint, es ist Agrarland vermint. Das muss alles sozusagen befreit werden, um überhaupt Entwicklung in Gang zu setzen. Und das tun die Leute. Und sie tun das relativ gut. Aber leider seit einigen Jahren ist es immer stärker bedroht aufgrund der Sicherheitslage, die in Afghanistan extrem schlecht geworden ist.
Wie finanzieren sich diese vielen hundert Leute, mit denen ihr dort kooperiert? Die könnt ja nicht ihr finanzieren, oder?
Das ist ein Programm, was von uns getragen wird, aber wo wir einen Zuschuss vom Auswärtigen Amt bekommen, das an dieser Stelle doch gerne dabei ist, weil diese Arbeit eben wichtig ist. Und im Rahmen des Minenabkommens, dieses Ottawa-Vertrags zum Verbot von Landminen, sind auch die Vertragsstaaten, die Partner damals alle gehalten worden, doch sich gegenseitig zu helfen bei der Beseitigung von diesen Sprengkörpern. Und auch die Bundesregierung will an dieser Stelle ernst machen und hat eben diese Arbeit über all die Jahre hinweg mit begleitet.
Ja, das ist ja gut zu hören, dass sowas auch passiert in Afghanistan, unterstützt von unseren Steuergeldern.
Ja, ich finde, das ist eine wichtige Arbeit, und wenn man sich vergegenwärtigt, was das eigentlich heißt, dann bedeutet es, dass inmitten eines Krieges eigentlich das Gegenteil praktiziert wird, nämlich eine Demilitarisierung, ein Wegnehmen von Waffen in ihrer schrecklichen Wirkung. Aber wie gesagt, der Krieg eskaliert leider und deswegen wird auch diese Arbeit immer mehr in Mitleidenschaft gezogen.
Muss man sich das so vorstellen, dass da immer noch Minen auch gelegt werden oder ist das praktisch nur die Räumung der bereits liegenden Minen?
Es wird in Afghanistan heute deutlich mehr geräumt, als gelegt wird. Es gibt immer noch einzelne Berichte, die wir bekommen, dass zum Beispiel Taliban Landstriche wieder neu mit Minen verseuchen. Oder aber auch Drogenbarone ihre Drogenfelder mit Minen schützen, damit sie nicht von denjenigen, die sie angreifen oder zerstören wollen, zerstört werden können.
In welchen Regionen von Afghanistan seid ihr aktiv? Bezieht sich das auf eine Provinz oder seid ihr übers Land verteilt aktiv?
Das ist eine Arbeit, die im ganzen Land stattfinden soll, also überall dort, wo Minen liegen. Es gibt einige Minenräumorganisationen in Afghanistan. Wir kennen sie alle. Wir arbeiten auch mit vielen von denen zusammen. Aber das Ganze wird koordiniert von den Vereinten Nationen, die damals die Aufsicht sozusagen übernommen haben, um in der Situation, wo es keine Staatlichkeit gegeben hat, so etwas auch beginnen zu können. Das ist ein Bereich, der relativ weit entwickelt ist und wo heute auch die afghanischen Autoritäten die Führung übernommen haben und da also sozusagen exemplarisch auch etwas deutlich wird, wie man einen Entwicklungsprozess auch gut machen kann in Afghanistan. Mit anfangs ausländischer Steuerung, aber die dann systematisch übergeben werden kann. Hier findet eine gute Koordination, eine gute Zusammenarbeit statt, um die Mittel, die immer begrenzt sind, auch sinnvoll einsetzen zu können. Die Organisationen teilen sich das auf. Unsere ist in vielen Teilen des Landes tätig, kann allerdings im Süden, in den Provinzen, die jetzt hauptsächlich vom Krieg betroffen sind, immer weniger arbeiten.
Wie muss man sich das vorstellen, dass die Sicherheitslage schlechter geworden ist? Geraten diese Minensucher zwischen die kriegführenden Parteien oder werden sie auch direkt angegriffen, als aus welchen Gründen auch immer?
Also diese Mine Dog Detection Center, dieses Minenspürhundeaufzentrum, hat in den letzten 2 Jahren etwa 8 Menschen verloren bei Übergriffen, die getötet worden sind. Es sind weitere 80 entführt worden. Die dann erst durch mühsame Verhandlungen wieder frei kam. Es ist Gerät im Wert von halber Million, also was wir auch bereitgestellt haben, abhanden gekommen.
Sind das politische Entführungen oder mehr um Lösegelder zu erpressen?
Es ist beides. Das sind Entführungen, die stattfinden an Checkpoints irgendwo, wenn die Teams sich bewegen, zu ihren Arbeitsstellen fahren. Und hinterher ist es immer schwer herauszufinden, wer es gewesen ist. Es gibt ganz normale Kriminelle, die das Gerät zum Beispiel erobern wollen, also Fahrzeuge ergaunern möchten. Wenn man das dann ins Ausland verkauft, dann kann davon zum Beispiel eine Familie ein Jahr lang leben. Also auch die Kriminalität muss man natürlich im sozialen Kontext dann sehen. Es sind mafiöse Strukturen, die systematisch Lösegeld erpressen wollen. Es sind auch Taliban dabei, die eben diese Minenräumer systematisch angreifen, weil sie grundsätzlich alle Strukturen angreifen, die im Kontakt mit internationalen Hilfsorganisationen stehen oder mit Geld, was von außen kommt, weil sie sagen, hier wird etwas beeinflusst sozusagen von außen, das wir nicht wollen und hier muss also sozusagen der Riegel vorgeschoben werden. Da ist von Seiten der Taliban eben auch vieles kaputt gemacht worden, was eigentlich sinnvoll gewesen wäre.
Gibt es da Gesprächsversuche mit Taliban auch über diese Arbeit?
Die Taliban haben damals, als sie die Regierungsverantwortung hatten, also bis 2001, auch für sich beschlossen, dass sie dem Minenabkommen beitreten wollen, also Minen ächten wollen. Das ist damals dann nicht zum Tragen gekommen, weil sie ja keine anerkannte Regierung gewesen sind. Aber intern haben sie für sich gesagt, wir müssen dafür Sorge tragen, dass Minen diese schreckliche Wirkung verlieren. So, dass diese Minenräumorganisation, die es ja damals auch schon gegeben hat, im Kontakt mit den Taliban natürlich stehen oder standen und heute auch diese Netze nochmal, wenn jetzt mal jemand entführt wird, aktualisieren können und es dann manchmal geschafft haben, auch die Leute wieder frei zu bekommen. Das ist ein schweres Verhandeln, aber es gibt keine andere Chance, als dann in den Situationen dafür Sorge zu tragen, dass die Leute wieder freikommen.
Ja, ich denke, wir werden ja später auch nochmal darauf zurückkommen, auf diese Problematik, dass Nichtregierungsorganisationen doch mit eben doch letztlich auch zu den westlichen orientierten Menschen gehört, die in Afghanistan aktiv sind und werden dann letztlich auch mit den kriegführenden Parteien doch auch in Verbindung gebracht. Und das soll ja zum Beispiel von der Politik auch verstärkt geschehen. Wurde es ja auch hier von der deutschen Regierung gefordert. Ich denke, auf den Aspekt kommen wir dann später auch nochmal zu sprechen.
Sehr gerne,
ja. Wir sprechen über Afghanistan, haben Thomas Gebauer von Medico International zu Besuch im Studio. Wir haben gerade gesprochen über die Projekte, die Medico in Afghanistan macht, die Minensuch- und Minenräumarbeit. Und in diesem Abschnitt möchten wir uns mal versuchen, ein Bild zu machen von der Situation der Menschen in Afghanistan. Die Menschen sind sehr arm, sie sind, glaube ich, in der Rating-Statistik der einzelnen Nationen auf Platz 182, glaube ich, weltweit. Wie muss man sich das vorstellen? Wie leben Menschen in Afghanistan? Was haben die für Wünsche? Herr Gebauer.
Das ist eine wichtige Frage. Die ist deshalb so wichtig, weil wir von hier aus geneigt sind, ein ganz falsches Bild zu haben. Wir diskutieren zu Recht aus der deutschen Perspektive über den Krieg und den Einsatz der Bundeswehr und ob das gerechtfertigt ist und ob sie nicht früher zurückkommen soll oder gar zurückkommen soll. Für die Menschen in Afghanistan spielt der Krieg nur eine nachgelagerte Bedeutung. Auch wenn ich eben gesagt habe, dass viele Arbeiten eben durch ihn beeinflusst sind oder nicht mehr stattfinden können. Wenn man sich mit den Menschen in Afghanistan unterhält, dann tauchen ganz andere Probleme auf, die zuerst genannt werden. Viele zum Beispiel leiden darunter, dass sie keine Zuversicht mehr haben. Ne? Dass das, was sie anfangs eigentlich euphorisch begrüßt haben, die Präsenz von internationalen Kräften, die Taliban vertrieben haben und jetzt ihnen gesagt haben, hier gibt es jetzt sowas wie eine Befreiung und wie einen Aufbruch in eine andere, in eine offene, eine moderne Welt. Das ist alles verflüchtigt, das ist nicht mehr da. Die Leute haben das Vertrauen verloren, die Zuversicht verloren und sind eher pessimistisch gestimmt.
Also diese Hoffnung auf eine neue Situation, die gab es bei den Taliban, glaube ich, auch zu Anfang. Also als die Taliban die Macht übernommen haben, war ja zumindest erstmal der Bürgerkrieg beendet. Die Bombardierung Kabuls war damit erstmal abgeschlossen oder vorbei. Aber die Hoffnung ist ja dann noch relativ schnell auch enttäuscht worden. Und muss man sich das ähnlich vorstellen, auch mit dem NATO-Einsatz?
Das Problem von Gesellschaften, die jetzt so viele Jahrzehnte lang Krieg erfahren haben, dass die Menschen natürlich irgendwann sagen, das wollen wir nicht und auch nicht mehr bereit sind, das zu akzeptieren und natürlich dann in alle diese Aktivitäten, die von außen kommen, eine gewisse Hoffnung setzen. Es stimmt, die Taliban haben damals diese unerträglichen bürgerkriegsähnlichen Zustände der Mujahideen, die gegenseitigen Beschießungen und diese Massaker, die stattgefunden haben, beendet. Sie haben eine gewisse Ordnung reingebracht, aber dann hat ihr Regime entwickelt. Sie haben sozusagen die afghanische Kultur gehijackt, wie man sagt. Und das ist dann so geendet, wie wir es alle mitbekommen haben. Da gab es neue Hoffnungen eben in die Demokratisierung und in den Westen. Die Soldaten, auch die gekommen sind damals 2001, sind alle begrüßt worden. Mhm. Afghanen haben nicht gesagt, lasst sie zu Hause, sondern sie haben gesagt, warum schickt ihr nur so wenige? Mhm. Die wollten eigentlich mehr haben und waren dann extrem enttäuscht, als sie realisieren mussten, dass der Westen darauf bestand, dass diese Warlords und diese Mujahideen-Führer, die alle Menschenrechtsverbrecher sind und also extreme Records im Massakrieren von Leuten haben, dann ihnen aufgedrückt worden sind in der Loya Jirga, die damals stattgefunden hatte, um im Parlament einen Sitz zu bekommen. Hier hat also sozusagen der Westen, um möglichst wenige eigene Verluste zu haben in der Kriegsführung, gemeinsame Sache mit den Kriegsverbrechern von damals gemacht und sie in Amt und Würden gebracht. Ich sagte immer den Begriff dazu, dass der Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben worden ist. Und das hat diese Hoffnung auf Demokratie ganz ursächlich der Menschen damals schon in Frage gestellt.
Muss man sich das so vorstellen, dass die Taliban praktisch ersetzt wurden durch diese mafiösen Drogenbarone und Warlords?
Ja, das kann man sich so vorstellen. Es sind in der Tat, und das daran leidet der ganze Aufbau heute, diese Leute in Amt und Würden und sind Minister oder sind Regionalkommandanten oder Warlords, die eben die Provinzen kontrollieren, ihre Privatarmeen haben. Hier ist nicht sozusagen eine neue demokratische Struktur für die Menschen geschaffen worden, sondern hat mit alten, überkommenen Strukturen etwas veranstaltet, um möglichst rasch die Taliban sozusagen zu vertreiben. Mit dem Ergebnis, dass in Afghanistan bis heute keine funktionierende Staatlichkeit entstanden ist. Und das ist der nächste Punkt, worunter die Leute leiden. Mhm. Es gibt keine Rechtssicherheit, es gibt nur Willkür, es gibt keine funktionierenden Strukturen, an die man sich wenden kann. Und ich will jetzt ein Beispiel.
Also so ein patriarchalisches System praktisch.
Das Sie können sich ruhig das auch noch einfacher vorstellen, wenn zum Beispiel, und das ist ein Riesenproblem im Land, es gibt Auseinandersetzungen über wem gehört das Land?
Ja.
Kleine Auseinandersetzungen der Nachbarschaft. Mhm. Ja. Der Krieg hat dazu geführt, dass viele Menschen im Ausland waren, als Flüchtlinge zurückgekommen sind. Dann hat sich jemand anderes das Land unter den Nagel gerissen. Es gibt keine Katasterbehörden. Also auf dieser ganz lokalen Ebene finden Auseinandersetzungen statt. Mhm. Weil es keine Staatlichkeit gibt, die sowas steuert, die da diese Konflikte versucht zu lösen, potenzieren sie sich. Mhm. Und geben dann dem Warlord die Möglichkeit, sozusagen sich als Streitschlichter aufzuspielen und seine Macht zu legitimieren. Mhm. Genau das ist der Fall. Es gibt keine Staatlichkeit, keine Strukturen, keine Verwaltung, keine Institution, die imstande wäre, mit solchen Konflikten umzugehen und dafür zu sorgen, dass es vorangeht. Und es spielt in die Hände dieser alten, überkommenen Strukturen. Und da hat der Westen mit seiner ganzen Intervention und seinen Möglichkeiten, die er eigentlich gehabt hätte, total versagt. Die Leute waren bereit, sie wollten etwas, aber es ist ihnen nicht gegeben worden, weil man zu stark auf das Militärische geachtet hat. Das haben wir von Anfang an kritisiert.
Mhm. Wie sieht das, also diese Machtstrukturen, die Sie gerade beschrieben haben, die gab es so 2001 noch nicht in der Massivität, nachdem die Taliban da militärisch erstmal besiegt worden waren.
Die Taliban hatten ja versucht, auf ihre Weise sowas wie eine andere Zentralstaatlichkeit herzustellen mit diesen abstrusen Überlegungen, die wir alle auch kennengelernt haben. Aber dann ist das Vakuum entstanden und da sind diese mafiösen Strukturen, die Drogenbarone und alle wieder hineingekommen und haben ihre Macht sozusagen restauriert. Und das ist das Problem, was wir heute haben. Afghanistan ist das Land mit einer extremen Korruption im Transparency Index von Transparency International rangiert es an vorletzter Stelle nach Somalia. Also man kann sich einfach mal vorstellen, was das bedeutet. Das nach 8,5 Jahren Intervention und Milliarden, die in dieses Land reingepumpt worden ist. Es ist einfach eine erschütternde Bilanz.
Was heißt das fürs Alltagsleben der Menschen? Also hier nicht zuletzt in Deutschland, aber im Westen generell ist man ja angetreten mit, man bringt denen Demokratie, man befreit die Frau, man schickt die Mädchen in die Schule. Wir wissen, dass das so nicht passiert ist und ich denke, das ist auch nicht ein Ansatz, der funktionieren kann. Aber was heißt das konkret fürs Leben? Ich habe mal gehört, dass die durchschnittliche afghanische Frau in meinem Alter, ich bin 52, durchschnittlich längst tot ist. Mhm. Kannst du mal versuchen, uns einfach zu sagen, was das im konkreten Alltag auch für die Menschen bedeutet?
Ja, konkret heißt es, dass Hunger existiert, extremer Hunger, Millionen, die nicht genügend zu essen haben, dass Frauen betroffen sind, die Kindersterblichkeitsrate ist extrem hoch, die Müttersterblichkeitsrate eine der höchsten der Welt. Es stimmt, die Lebenserwartung der afghanischen Frau ist niedriger als die von Männern und das ist unter den Bedingungen von Krieg ist etwas ganz, ganz Verrücktes eigentlich und außergewöhnlich für die Welt, das ist nur in Afghanistan so der Fall. Es herrscht Arbeitslosigkeit, 50-70%, schätzt man, Menschen, die keine Arbeit haben, die also von der Hand in den Mund leben und irgendetwas machen, manchmal Erdmetall zusammensammeln, um sich ein Zubrot zu verdienen. Das sind Zustände, die unerträglich sind. Es gibt keine funktionierende Wirtschaft. Die einzige Wirtschaft, die funktioniert, ist die Drogenökonomie. Wenn die Interventionskräfte heute abzögen, dann bliebe das nur übrig. Mhm. Und das ist die einzige nachhaltige Ökonomie sozusagen. Alles andere würde nicht zusammenfallen. Der Staatshaushalt wird finanziert durch die Westmächte.
Also das heißt, hier es gibt auch keine Arbeitsstelle praktisch für junge Leute. Die haben überhaupt keine beruflichen Perspektiven.
Ja, in den Städten vielleicht ein bisschen. Da baut sich langsam was auf im Distributivbereich. Da gibt es natürlich auch einen Handel. Mhm. Es kommen Güter aus China rein, aus Pakistan, die irgendwie vertickt werden müssen. Es gibt auch einen Schmuggel. Und da ist schon etwas im Gange, keineswegs, alles nur da niederliegend. Ja, aber die Prozentzahlen sind so, dass auf den ländlichen Zonen dann eben davon nichts ankommt. Mhm. Ja, wenn man da hinkommt, dann spürt man nichts. Da ist die traditionelle Gesellschaft da mit den Clan-Strukturen und da ist der Clan letztendlich derjenige, der für seine Leute, der Clan-Chef, derjenige, der für seine Leute sorgen muss. Und wenn der dann also über den Drogenhandel zum Beispiel Geld macht, gibt er davon etwas ab an die Menschen, um sie damit am Leben zu halten.
Gibt es denn dann auch eine Landflucht? Müssen wir ja mir fast vorstellen, dass die Leute doch sagen, sie versuchen irgendwie sich in die Städte zu retten. Ist das bemerkbar oder ist das so gar nicht so möglich vielleicht auch?
Na, also Kabul war damals 2001 eine Stadt, die hatte glaube ich 400.000 Einwohner, sind es wieder bei 4 Millionen, also ist wieder angewachsen, viele Leute sind zurückgekommen. Eine systematische Landflucht in dem Sinne gibt es nicht, weil in der Stadt ja auch nicht viel mehr zu haben ist letztendlich. Mhm. Es ist zwar ein bisschen mehr da, aber es ist nicht so viel da. Das Problem ist, dass jetzt die wenigen Errungenschaften, die erzielt worden sind, es ist in der Tat etwas für die Frauen gemacht worden. Es gab auch, es gibt eine ganz gute Gesetzgebung, wo die Frauenrechte auf dem Papier stehen. Und es gibt auch im Gesundheitswesen einige Verbesserungen, aber die sind alle durch den Krieg jetzt bedroht, weil die Menschen aufgrund der Sicherheitslage sich zumal nicht mehr trauen, die Krankenhäuser aufzusuchen oder Frauenrechte einzuklagen. Angesichts der Situation, die dort im Land herrscht, kommen die Frauen nicht mehr auf die Idee, auf ihre Rechte, die eigentlich irgendwo stehen, zu klagen. Und sie werden auch bedroht durch eben die Männer oder durch traditionelle Strukturen, die sie wieder zurückdrängen wollen. Also hier bildet sich etwas wieder zurück, was eigentlich als Idee gut war und auch sich mal anfänglich ein bisschen entwickelt hatte, aber heute dem Krieg eben zum Erliegen kommt.
Im Studio ist das Darmstädter Friedensforum mit dem Studiogast Thomas Gebauer von Medico. Wir reden heute über Afghanistan. Es ist ein, schicksalsträchtiger Tag, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall für die Afghanistan-Politik natürlich enorm wichtiger Tag heute, weil in London die Afghanistan-Konferenz stattfindet oder ich weiß nicht, ob sie schon vorbei ist, stattgefunden hat. Dort geht es um Politik und dort geht es um Militärstrategien, um Polizeiausbildung, um Geld, das reingebracht werden soll, Entwicklungshilfe, Erhöhung, lauter solche Dinge. Erwartest du dir etwas, ich wage es kaum auszusprechen, etwas Nützliches für Afghanistan von dieser Konferenz?
Eher nein. Ich bin sehr skeptisch, weil wieder der Fehler begangen worden ist, die Menschen, um die es eigentlich geht, nicht richtig zu beteiligen. Es gibt in Afghanistan inzwischen eine auch lebendige Zivilgesellschaft, die ist natürlich immer noch ein bisschen fragil, aber sie gibt es. Es gibt Frauengruppen, es gibt Menschen, die jetzt nicht zu den Warlords und den Mujahideen-Kräften und den korrupten Regime-Mitgliedern zählen, sondern es gibt sowas wie eine Öffentlichkeit und die ist nicht beteiligt, die ist nicht dabei, die ist ausgeschlossen, die darf wieder am Katzentisch sozusagen etwas sagen, wie das schon damals bei der Petersberg-Konferenz, als der Afghanistan-Einsatz geplant worden ist, der Fall gewesen ist. Das war der ursprüngliche Geburtsfehler und der setzt sich jetzt fort. Meine Hoffnung war, und das war auch für mich der Maßstab an diese Konferenz, dass hier endlich mal ernst gemacht wird mit der Beteiligung der Menschen, um die es hier eigentlich geht. Das ist deshalb so wichtig, weil letztendlich alle Akteure inzwischen eingesehen haben, die Westmächte, die Interventionsmächte, die Militärs, dass sie grandiose Fehler gemacht haben. Das ist ja inzwischen bekannt. Sie sprechen davon, dass sie falsch gehandelt haben, dass sie Fehler gemacht haben und hätten als Korrektur eigentlich jetzt vornehmen müssen, die Beteiligung der Menschen, um die es geht. Das ist zu wenig, das findet nicht statt. Insofern habe ich den Eindruck, dass man eigentlich jetzt nur nach einer Form schaut, wie man da rauskommt mit dem blauen Auge, wie man sein Gesicht wahren kann, aber dass man eigentlich die Interessen der Menschen, der afghanischen Bevölkerung, um die es geht, letztendlich verrät. Und das ist ein Problem für mich.
Warum ist das so? Das ist ja traurig. Warum ist das so?
Man müsste tatsächlich umdenken. Es gibt einmal den Grund, der etwas mit den handelnden militärischen Akteuren zu tun haben. Es ist die NATO mandatiert worden. Die NATO betreibt diesen Krieg als letztendlich ersten Weltordnungskrieg unter ihrer Führung, also wo sie sowas wie eine globale Militär- oder Polizeimacht darstellt, die versucht, Ordnung herzustellen. Der erste Konflikt dieser Art, wo sie natürlich auch sich eine Niederlage nicht leisten kann und das Eingeständnis jetzt eine ganz neue Strategie wählen zu müssen, die auf das Militärische nicht mehr so setzt, ist für die NATO in dieser Situation extrem schwierig. Ich mache mir jetzt gerade Gedanken für sozusagen die Militärs, einfach um sie zu begreifen. Das ist nicht meine Position, aber ich muss es einfach tun, um zu wissen, warum handeln die so. Ich kenne viele Politiker, mit denen ich spreche, die alle letztendlich fieberhaft nach einer Möglichkeit schauen, wie man da rauskommt, aber eigentlich in diesem Dilemma stecken, dass man sich eine Niederlage eigentlich nicht leisten kann. Mhm. Sie ist zwar da, aber man kann sie nicht leisten.
Das heißt, es sind nicht nur die Militärs und die NATO, die sich die Niederlage nicht leisten will, sondern Politik, schon auch die Staatsführer.
Nur die Politik hat das ja, muss es ja nun mandatieren, ne? Genau. Die hat es ja nun eingeleitet, das ist schon klar. Ja.
Der Clausewitz hat ja mal gesagt, die Königsdisziplin des Militärs ist der Rückzug aus auswegloser Situation. Wie könnte das denn aussehen in Afghanistan?
Ich weiß nicht, wie das aussehen könnte. Man braucht erstmal sowas wie eine Strategie und die gibt es ja nicht. Wenn man sich überlegt, dass der Einsatz begonnen worden ist mit der Vorstellung, einen Staat aufzubauen mit Kräften, die eigentlich antistaatlich sind, mafiöse Strukturen, Drogenbarone und so weiter, dann wird der Widerspruch deutlich. Wie sollen denn solche Kräfte für die Garantie einer Staatlichkeit garantieren oder für die Erhaltung einer Staatlichkeit, die gar nicht das wollen? Das ist keine Strategie, sondern das ist eine Ansammlung von verschiedenen Ideen und was eigentlich jetzt notwendig wäre, wäre erstmal so als wie eine Strategie zu überlegen. Die müsste das Zivil in den Vordergrund stellen, die müsste sagen, und das heißt nicht nur ein paar Millionen mehr fürs Zivile, sondern die müsste einfach mal deutlich machen, es geht um Entwicklung und es geht, und das ist der wichtige Punkt, um Wirtschaft. Wir haben die Arbeitslosigkeit vorhin angesprochen, wir haben auch darüber gesprochen, welche extremen Notlagen die Menschen erleiden. Das ist nur anzugehen, wenn man eine aktive Wirtschaftspolitik macht, die nicht nur jetzt die Militärs schützt, Polizei aufbaut, sondern die Wirtschaft schützt. Letztendlich müsste man sowas wie protektionistische Maßnahmen betreiben, also die afghanische Wirtschaft zu subventionieren, den Weizenanbau zum Beispiel oder das lokale Handwerk zu fördern, dafür Sorge zu tragen, dass das Land nicht überschwemmt wird mit Produkten aus China zum Beispiel. Und genau daran haben die Leute, die den Einsatz befehligen, kein Interesse. Hier kommen zwei Paradigmen zusammen. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber es ist wichtig, das zu verstehen. Die Vorstellung, man könnte überall in der Welt intervenieren und für Ordnung sorgen und man interveniert mit Militär und der Rest erledigt der freie Markt. Und genau das ist nicht der Fall. Ja. Dieses neoliberale Denken, was da noch mitschwingt, das müsste sozusagen erstmal aufgelöst werden und dann könnte man auch für Afghanistan mehr machen. Dieses Umdenken hat auf der Länderkonferenz noch nicht stattgefunden.
Die deutsche Regierung, es war ja jetzt im Vorfeld einiges zu lesen und zu hören, was da die Vorstellungen sind. Die deutsche Regierung sagt ja, sie will unter anderem die Entwicklungshilfe, wie das heißt, verdoppeln, ich glaube auf oder um 380 Millionen, wo ich jetzt nicht weiß, ob das so sein soll pro Jahr oder auf die nächsten 5 oder 10 Jahre. Das steht dann meistens nicht dabei. Das klingt zunächst auch sehr beeindruckend. Ist das im Prinzip rausgeschmissenes Geld? Wird da gar nichts gemacht, das bei den Menschen nachhaltig ankommt, also ihnen wirklich zu dieser Selbsthilfe verhilft, von der wir vorher gesprochen haben?
Und das können wir jetzt noch nicht beurteilen. Ich fürchte, dass es auch rausgeschmissen sein könnte. Wir brauchen.
Ich meine, du hast zumindest Erfahrung damit, was bisher passiert ist mit solchen Geldern.
Na, bisher litt auch die Tatsache, dass viele Millionen dort reingesteckt worden sind, daran, dass es eben keine Strategie gegeben hat. Wenn man Ziele verfolgt, die sich gegenseitig widersprechen, dann kann man Soldaten noch ein Nöcher hinschicken oder Millionen noch ein Nöcher hinpumpen, es wird daraus nichts Gescheites. Gell? Man müsste also diese Strategie haben, die jetzt zum Beispiel die Rahmenbedingungen von Wirtschaftsförderung festlegt. Dann macht es auch Sinn, zum Beispiel mehr Millionen auszugeben. Also sowas wie eine Entwicklungsoffensive, die wir immer gefordert haben, zu fördern. Stimmen die Rahmenbedingungen nicht, dann ist das Geld einfach nur wieder verplempert. Ein kleines Beispiel. Da ist die deutsche Politik gar nicht so schlecht. Ja, die GTZ zum Beispiel, die hatte versucht, so etwas wie eine Handelskammer aufzubauen. Also eine Form von Regulierung im Wirtschaftsleben. Und da haben die Amerikaner gesagt, Handelskammer ist Kommunismus. Mhm. Also diese Art von Regulierung, von Steuerung, von wirtschaftlicher Aktivität ist denen schon zu weit gegangen. Wenn man sich das vergegenwärtigt, dann wird deutlich, was hier für ein Unsinn stattfindet. Ja? Dann reicht es eben nicht, jetzt Wirtschaftsförderung zu betreiben, wenn die nicht selbst gesteuert und reguliert werden kann. Ich habe vorhin mit Absicht das Beispiel der UN genannt, wo solche Koordinierungen stattfinden. Da ist so eine Struktur da wie eine Handelskammer und versucht etwas zu organisieren, dann kann sich auch was entwickeln. Geht es nicht, dann ist das Geld möglicherweise auch nur verplempert.
Was euren Bereich angeht, also ich versuche jetzt nochmal die Verknüpfung zu machen mit dieser Minenräumung oder sind ja andere Nichtregierungsorganisationen, Hilfsorganisationen dort, die Hilfs- und Entwicklungsarbeit machen. Da wird häufig sehr stark kritisiert, diese massive Verknüpfung von ziviler und militärischer Hilfe. Es gibt auch einen Fachausdruck, der nennt sich ZIMIC für zivil-militärisch, wogegen sich ja Hilfsorganisationen oder unterstützende Organisationen wie eure wenden. Würdest du das, dieses Thema nochmal für uns aufdröseln?
Also das ist wahrscheinlich ganz entscheidend, ja. Die Entwicklungsarbeit, die im Augenblick geleistet wird, steht immer unter dem militärischen Dogma sozusagen. Alles wird in Dienst genommen für Sicherheitspolitik und damit auch in den Strudel des Scheiterns hineingezogen. Wir drängen als Hilfsorganisation, und zwar hier die deutschen Hilfsorganisationen zusammengeschlossen im Dachverband Venro, aber auch die afghanischen zivilgesellschaftlichen Organisationen und der IKRK, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, darauf, hier diese Sphären wieder zu trennen, das Militärische von dem Zivilen zu trennen, diese Grenze nicht weiter zu verwischen.
Das heißt, ihr wollt kein Minenräumen unterm Schutz von Gewehren der Soldaten?
Das Minenräumen muss eine eigene Aktivität sein, die aus entwicklungspolitischen Überlegungen begründet ist. Mhm. Und das Minenräumen darf nicht etwas sein, was aus militärischen Überlegungen begründet wird. Mhm. Das ist leider der Fall. Zum Beispiel das State Department hat kürzlich einen Artikel veröffentlicht, wo sie sagen, Minenräumen ist Teil von Aufstandsbekämpfung. Mhm. Und warum? Weil diese Minenräumer ein Gehalt beziehen und damit sozial abgefedert sind und nicht anfällig sind für Taliban zum Beispiel. Mhm. Also hier wird etwas, was eigentlich vernünftig ist, dass Menschen ein Gehalt beziehen, dass Minen geräumt wird, auf einmal unter militärischen Überlegungen neu definiert. Es wird also etwas in Dienst genommen und genau das ist das Problem, was wir in Afghanistan sehen. Und wenn es auch noch publiziert wird und die Taliban können auch lesen, dann werden auch die Minenräumer angegriffen, nämlich als Teil von Aufstandsbekämpfung.
Aha, und damit zunehmend gefährdet und damit durch zunehmend diese gefährdet. Militärischen Überlegungen.
Und deswegen muss das getrennt sein an dieser Stelle. Mhm. Und da wollen wir auch darauf drängen, dass die Bundesregierung das endlich ernst nimmt. Da sind wir noch nicht so ganz sicher, weil gerade Niebel, der neue Entwicklungshilfeminister, sehr stark diese Verknüpfung durchfordert.
Mhm. Das heißt, wir werden gespannt beobachten, was wir von den Ergebnissen der Konferenz heute hören. Ist irgendwas schon zu dir durchgedrungen aus London?
Das Einzige, was ich gehört habe, dass offenbar das, was uns gesagt worden ist, dass man relativ rasch jetzt einen Rückzug der Soldaten einleiten will, vermutlich nicht so schnell passieren wird. Alles, was in London über Afghanistan besprochen wurde, hat größere Zeiträume im Blick gehabt. Also der Polizeiaufbau wird länger dauern, die Militärausbildung wird länger dauern. Also die Präsenz der Soldaten, wenn jetzt diese Konzepte alle zum Tragen kommen, die wird viel länger dauern, als uns von der Politik bislang gesagt worden ist.
Wir werden es heute Abend in den Nachrichten oder morgen in der Zeitung lesen. Wir kommen schon fast zum Ende dieser Sendung. Es ist einfach immer unglaublich, wenn man sich so unterhält, wie schnell die Zeit vergeht. Thomas Gebauer von Medico ist heute, oder war, muss ich fast sagen, heute der Studiogast im Treffpunkt Eine Welt bei Radio Darmstadt auf 103,4. Thomas, wir haben eine Dreiviertelstunde lang jetzt über oder sogar ein bisschen mehr über das Thema Afghanistan geredet und die Arbeit, die Medico in Afghanistan macht. Gibt es irgendwas, was wir jetzt übersehen oder vergessen haben, was dir noch wichtig wäre, hier zu sagen?
Wahrscheinlich gibt es Unmengen an Themen und Dingen, die man noch sagen müsste, aber ich möchte mich erstmal bedanken für das Gespräch. Das war ein wunderbares Gespräch, auch von meiner Seite aus. Die Dinge, die ich nicht ansprechen konnte oder die wir jetzt nicht hier klären konnten, die kann man sicher auch nochmal nachlesen.
Wir laden dich auch gern nochmal ein und machen eine Fortsetzung.
Komme ich auch gerne nochmal. Aus Frankfurt ist es nicht weit. Das kann man mit der S-Bahn sozusagen machen, ja, im Nahverkehr. Aber wer sich informieren will über das, was Medico tut und was wir noch alles zu Afghanistan zu sagen haben, das ist eine ganze Menge, der kann auf unsere Website gehen, auf die Homepage www.medico.de, ist ganz einfach. Und wir haben eine sehr textlastige Website, muss ich allerdings sagen, die besteht nicht nur aus Bildern und schon gar keine Kinderbilder, die einen traurig anschauen, sondern es sind politische Texte und machen es vielleicht spannend für Leute, die etwas mehr lesen wollen, als wir jetzt hier immerhin in einer Stunde, aber doch eben nur in einer Stunde dann miteinander besprechen konnten. Vielen Dank.
Ich gehe fest von aus, dass es auf eurer Website auch die Möglichkeit gibt, wenn man jetzt sagt, die Art von Arbeit will man gerne unterstützen, irgendwo auf den Spenden-Button zu klicken?
Es gibt die Möglichkeit des Online-Spendens und da freuen wir uns natürlich ganz besonders, wenn auch Leute sagen, wir finden die Arbeit so unterstützenswert und machen das mit einer Spende. Wäre wunderbar. Vielen
Aus
Dank.
Aktuellem Anlass, weil das bei Haiti jetzt öfters die Rede war, wollt ihr gerne, dass gezielt für Afghanistan gespendet wird oder möchtet ihr gerne, dass einfach gespendet wird und ihr setzt das Geld dort ein, wo ihr es gerade am nötigsten braucht?
Diese Entscheidung überlassen wir gerne den Spenderinnen und Spender, aber wenn jemand jetzt zum Beispiel sagt, will das Projekt Medico, so wie ich es dargestellt habe, unterstützen, dann ist es natürlich noch besser.
Okay, ja, vielen Dank, dass du dich auf den Weg gemacht hast. Ich weiß, dass du jetzt heute besonders auch viel um die Ohren hattest. Wir sind am Ende dieser Sendung vom Treffpunkt Eine Welt. Ich bedanke mich nochmal bei Thomas Gebauer fürs Kommen, bei Josef Röse für die Technik. Mein Name ist Regina Hagen, der zweite Moderator hier am Mikrofon war
der Peter Ried.